Herzlich willkommen bei Society at Space, dem Podcast des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung. Hallo, dies ist die 8. Episode unseres Podcasts im Juli 2021. Und heute geht es um Resilienz und Extremwetterereignisse. Wir erleben ja gerade wieder einen extremen Sommer, vielleicht noch extremer als die letzten. Es gab in den USA nie dagewesene Hitzewellen. Gerade in den letzten Tagen gab es in Deutschland katastrophale Starkregenereignisse mit schweren Überflutungen in Teilen Deutschlands, mit Todesfällen, mit riesigen Schäden. Und es ist zumindest äußerst naheliegend, dass wir hier Auswirkungen des Klimawandels sehen. Am IRS wird zu diesem Thema geforscht, zu Klimaanpassung, zu der Frage, wie Städte mit Extremwetter besser umgehen können, wie sie resilienter werden können. Und deswegen freue ich mich sehr, hier heute zwei Postdocs bei mir zu haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Hier ist zum einen Dr. Elisa Kochskemper. Sie ist Politikwissenschaftlerin und ihr Spezialthema ist Umweltpolitik und auch städtische Klimapolitik. Hallo Elisa, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Und hier ist mit uns Dr. Wolfgang Haupt. Er ist Stadtforscher hier am IRS und sein Spezialthema ist auch die städtische Klimapolitik. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo. Bin gerne hier.
Sehr schön. Dann steigen wir doch mal direkt ein. Wir haben jetzt diese Extremereignisse gesehen in den letzten Wochen. Und ich denke, wir haben alle eine Vorstellung davon, ja, das hängt wahrscheinlich mit dem Klimawandel zusammen. Solche Dinge passieren öfter, werden extremer. Aber jetzt mal aus eurer Sicht gesagt, was ist denn jetzt eigentlich... Ja, was ist der Trend? Was ist das Problem? Was ist die Herausforderung? Wie würdet ihr das beschreiben, was jetzt gerade so passiert?
Ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall einen Trend gibt, dass es öfter vorkommt mit extremen Wetterereignissen auf jeden Fall. Oder wir zumindest hier auch in unserer Region viel mehr damit zu kämpfen haben und das nicht nur ein weit entferntes Problem ist und dementsprechend einfach die Häufigkeit wahrscheinlich, ja, öfter wird, obwohl es natürlich alles immer noch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, das ist natürlich klar.
Genau, dem kann ich mich eigentlich voll anschließen und möchte vielleicht noch dazu ergänzen, dass nicht nur die Häufigkeit zunimmt, sondern auch die Abstände oder die Abstände werden kürzer dazwischen. Also das heißt, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir ein Extremwetterereignis haben und dann kommt ein ähnliches Ereignis kurz danach wieder, Dann ist das System Stadt in dem Fall jetzt auch noch nicht wieder voll regeneriert. Also das heißt, wenn die Abstände kürzer werden, dann ist ein weiteres Ereignis, zum Beispiel eine Hitzewelle, wenn dann die Bäume eh schon ausgedorrt sind oder vielleicht auch ein Starkregen, wenn das Wasser noch gar nicht abgeflossen ist, wenn dann nochmal so ein Ereignis kommt, dann ist die Stadt auch nicht im gleichen Maße darauf vorbereitet oder beziehungsweise hat sich einfach noch nicht wiederholen können. Also auch das spielt zunehmend rein.
Also wir reden hier über Ereignisse wie Hitzewellen und Starkregen. Das sind jetzt so die beiden Sachen, die ich in letzter Zeit am häufigsten mitbekommen habe und die ihr jetzt auch so beschrieben habt. Sind das die typischen Ereignisse, über die wir hier reden, Hitzewellen und Starkregenereignisse oder gibt es auch noch andere?
Es gibt natürlich eine Vielzahl weiterer Ereignisse, über die sich mehr als nur lohnen würde zu diskutieren. In unserer Forschung, die eben die Stadt in den Fokus nimmt und eben die auch schaut und untersucht, wie ist eine Stadt, vor welchen Herausforderungen steht eigentlich eine Stadt hinsichtlich des Klimawandels, und dort ragen einfach diese beiden Extremereignisse raus. Also es sind einfach die Ereignisse, die überall auftreten können in allen Städten und die am häufigsten auftreten. Aber im Grunde könnte man noch über eine Vielzahl weiterer Ereignisse reden.
Ja. Was zum Beispiel?
Also um jetzt mal den Bogen weit zu spannen. Es gibt zum Beispiel Städte, die sich eben in ihren Klimaanpassungsstrategien auch damit beschäftigen, dass sich Mücken ausbreiten. Und wie passt man sich daran an? Es gibt diesen Mal schauen, ob ich es richtig hinbekomme. Diesen Eichenprozessionsspinner, der sich beispielsweise jetzt auch immer weiter von südlichen Gefilden auch nach Deutschland und nach Norddeutschland sozusagen ausbreitet. Ich kann mich erinnern, in Münster beispielsweise, das ist eine Stadt, die relativ weit ist in der Klimaanpassung. Die haben das auch, also das ist Teil ihres Konzeptes. Wie geht man eigentlich damit um, dass wir jetzt diesen Eichenprozessionsspinner haben, der in den Augen ganz bösen Juckreiz auslöst? Und da beschäftigt man sich dann auch mit der Frage, wo stellen wir eigentlich Bänke hin? Also macht es irgendwie Sinn, hier eine Bank in die Nähe dieses Habitats eines Eichenprozessionsspinners zu stellen? Also es kann auch wirklich um solche Fragen gehen. Also es geht nicht nur um Extremereignisse mit Todesfolgen oder zumindest mit erheblichen Sach- und in Anführungszeichen Personenschaden.
Mhm. Aber du hast jetzt gesagt, erheblicher Sach- und Personenschaden und also so Schäden, technische Schäden an Straßen, Personen, die zu Schaden kommen, das sind ja doch wahrscheinlich die großen und schweren Auswirkungen, über die wir hier reden, oder?
Ja, sagen wir, die gefährlichsten Ereignisse für uns sind die. Also ich wollte auch noch mal hinzufügen, es gibt, das ist jetzt für Städte weniger relevant, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich einmal zu meinem Austausch zu Waldbrandmanagement in Australien mir irgendwie hier alle gesagt haben, was, warum machst du das denn irgendwie? Oder das hat doch irgendwie nichts mit uns zu tun. Und ein Jahr später hatten wir die ganzen Böschungsbrände und irgendwie, ja, wir haben sehr viel mehr jetzt auch mit Waldbränden zu tun überall. Also ich glaube, es kommen auch je nachdem immer jetzt neue Gefahren auf uns zu. Aber genau, ich denke so die gefährlichsten für uns, oder was heißt gefährlichsten, die am meisten Effekt haben, sind zurzeit Starkregenereignisse und Hitzewellen, würde ich immer noch sagen. Aber
ich fand, das war jetzt ein super Einwurf von Elisa, Waldbrände oder Wald allgemein. Auch das ist ein Thema, das betrifft tatsächlich jetzt auch Städte, also gerade in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie bewusst das den Leuten ist, aber es gibt ja, wir haben sehr viele Städte, die einen extrem hohen, nicht nur Baum, sondern Waldanteil haben. Wir sind ja hier in Berlin. In Berlin haben wir auch große zusammenhängende Waldgebiete. Ich glaube, Siegen ist die Stadt mit dem höchsten Waldanteil. Wir hatten aber auch eine Fallstudie in Remscheid. Dort beträgt der Waldanteil, es liegt über 50%. Also das heißt, das Stadtgebiet umfasst eben auch Waldgebiete, die forstwirtschaftlich genutzt werden. Und das ist dann zugegebenermaßen so ein Thema, das haben wir eigentlich auch erst in der Forschung mitbekommen, dass das eine große Rolle spielt. Also wir haben uns natürlich fokussiert auf die üblichen Verdächtigen, erstmal Starkregen und Hitzewellen. Aber was eigentlich mit dem Wald passiert, wie der sich wieder erholt, das ist eigentlich ein Thema, das nicht alle, aber viele Städte auch betrifft. Und ich habe da schon einfach mit sehr besorgten Förstern geredet, die sich da große Sorgen machen. Da geht es ja nicht nur um den Borkenkäfer, da geht es um, ja, die trocknen einfach aus. Die Bäume, die werden jedes Jahr schwächer und vieles davon passiert einfach zeitversetzt. Also viele Probleme treten dann auch erst auf, wenn dieser Baumbestand eben so geschwächt ist, dass dann auch ein kleineres Ereignis ausreicht, um wirklich hier großen, erheblichen Schaden für die Stadt hervorzurufen.
Also Wälder, die Schädigung von Wäldern, Waldbrände, solche Dinge, Themen, die man eigentlich eher so mit dem Land verortet, sind auf jeden Fall auch für Städte ein Thema. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ja, unser Fokus ist heute tatsächlich Städte. Und im Mittelpunkt steht ja so dieses Wort Resilienz. Wie können Städte resilient werden? Wenn ich so das Wort Resilienz höre, jetzt auch so in den Medien, dann habe ich immer so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. Ich habe immer den Eindruck, den Leuten wird gesagt, ja, wir können euch nicht wirklich helfen, ihr müsst halt irgendwie resilient werden. Ihr müsst jetzt irgendwie mit Dingen, die sich nicht ändern lassen, klarkommen lernen. So, das ist das, was ich als Laie mit dem Wort Resilienz verbinde. Wenn wir jetzt über Städte reden und diese Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, was heißt denn dann eigentlich Resilienz?
Also ich denke, erstmal eine Schwierigkeit ist auf jeden Fall, dass das Konzept beziehungsweise es gibt sehr viele Definitionen, aber es gibt keine, auf die sich schon alle geeinigt haben. Ich glaube, das ist schon mal eine Schwierigkeit. Und im Grunde genommen, so ganz vereinfacht gesagt, geht es ja so um die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit angesichts von Schocks, aber auch einfach Wandel oder auch einfach in plötzlichen negativen Situationen, so würde ich es vielleicht sagen. Und was jetzt aber, wie gesagt, ein bisschen das Problem ist, ist, dass auch viele, also auf jeden Fall eine Definition, die oft benutzt wird, das kommt auch eher so aus der Tradition der Ökologie und wird eher so aufgefasst, dass so das ganze System absorbiert irgendwie einen Schock und gleichzeitig erhält irgendwie Funktionen und Strukturen und auch die eigene Identität aufrecht. Das ist jetzt natürlich sehr schwierig, das eins zu eins so auf eine Stadt zu übersetzen, weil ich meine, die Stadt ist ein ziemlich kompliziertes System auf jeden Fall und ist dann sehr vereinfacht, das so darzustellen mit, naja, einen Schock absorbieren, sage ich jetzt mal. Und es gibt aber ganz viele Erweiterungen auch von dem Konzept, dass das viel weiter gefasst wird. Es ist aber weiterhin dieses, das wird auch oft so als diese Bounce-Back-Kapazität beschrieben, einfach genau, hier kommt ein Schock, nimm es halt auf und mach irgendwas draus, sage ich jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Diese Art der Definition wird immer noch am weitläufigsten verstanden bei dem ganzen Konzept oder ist so die geläufigste und das ist eine eingeschränkte, würde ich mal sagen, oder eine Sichtweise.
Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ich fand das sehr spannend, Felix, dass du auf diesen Resilienzbegriff abgezielt hast und eben auch erklärt hast, das ist so ein Begriff, der suggeriert ein bisschen, okay, die Städte müssen da jetzt irgendwie aktiv werden, irgendwas machen, werden vielleicht auch ein bisschen alleine gelassen. Ich habe es in vielen Gesprächen mit Praktikerinnen eher so gemerkt, dass der Resilienzbegriff eigentlich als positiver wahrgenommen wird als beispielsweise Klimaanpassung. Also Klimaanpassung klingt ja wirklich so wie, da ist ja keinerlei positive Botschaft mit verbunden, sondern das könnte man ja, wenn man es extrem nimmt, auch so verstehen wie, okay, ihr werdet alle sterben. Und Resilienz könnte man ja, wenn man es entsprechend, framed, auch so sehen, ja, man wird widerstandsfähiger, man wird besser, da ist irgendwo eine positivere Botschaft mit drin. Und deshalb, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der Begriff verwendet wird, weil man damit vielleicht Leute eher kriegt. Es klingt besser, wenn man resilienter, stärker ist, als ja, wenn man sich irgendwie anpasst, weil anpassen heißt ja auch ein bisschen, man reagiert und Resilienz geht vielleicht eher in die Richtung, man agiert, man ist proaktiv, um resilienter zu werden.
Aber wenn wir jetzt über Städte reden, die resilienter werden, ne? Also Elisa, du hast es schon angesprochen, es gibt sozusagen die traditionelle Vorstellung, dass irgendwie so ein System kann irgendwie einen Schock absorbieren und kommt dann wieder ins Gleichgewicht und nach dem Gleichgewicht ist wieder alles gut. Und du hast auch schon gesagt, das ist eine bisschen altmodische Vorstellung, letztlich geht es um Veränderung. Es geht darum, dass wir proaktiv werden, Wolfgang hat es jetzt gesagt, und dass eben diese Herausforderungen, die auf Städte heute zukommen, eben dazu führen, dass die Städte sich Gedanken machen müssen, wie sie damit umgehen und sich verändern. Also meinetwegen, wenn jetzt ein ganz platt gesagt ein Teil der Stadt abbrennt, dass der nicht auf dieselbe Art wieder aufgebaut wird, sondern dass es dass da Entwicklungen stattfinden, eine Veränderung, die die Stadt insgesamt robuster machen. Aber so ein bisschen frage ich mich noch, wer wird denn hier resilient? Also was verändert sich und was wird gerettet? Das ist so ein bisschen die Frage für mich. Wir haben jetzt in Kanada gab es dieses Dorf, was einfach niedergebrannt ist. Ist es jetzt resilient, wenn die Bewohner zurückkehren und das Dorf wieder aufbauen? Ist es resilient, wenn die sagen, wir bauen uns ein anderes Leben woanders auf? Ist es resilient, wenn die ganze kanadische Gesellschaft sagt, hier, wir können diese Leute woanders unterbringen, wir können denen eine neue Heimat geben? So ein bisschen kämpfe ich noch damit zu verstehen, wer ist eigentlich resilient, was wird gerettet, was muss sich verändern?
Ich glaube auch wieder, dass es genau dahingehend ist, oder die Frage ist auch dahingehend, wie ist das Verständnis von Resilienz wieder? Weil genau im Grunde genommen kannst du ja auch unnachhaltiges System, was jetzt damit auch immer dann gemeint ist, das kann man ja auch haben und darauf trifft ein Schock und dann pendelt sich das System wieder ein. Das ist eigentlich dann ein resilientes System auf jeden Fall, hat aber keine Aussage darüber, wie dieses System gerade irgendwie sich verhält, sage ich mal, oder was da die Systemschwächen eigentlich sind. Und das ist jetzt, glaube ich, das, wo auch viel mehr darauf gezielt wird oder ein bisschen mehr das betont wird und fokussiert, dass es halt schon auch mit um Systemschwächen geht. Ich glaube, das haben wir jetzt auch sehr bei Corona mitbekommen. Jetzt werden viele Systemschwächen aufgedeckt, sagen wir mal so. Oder es gab es ja viel mit den systemrelevanten Berufen zum Beispiel. Das ist ein Begriff, der sich etabliert hat. Das hatten wir ja vorher noch nicht als Begrifflichkeiten. Aber ich glaube, es deutet eben alles darauf hin, mit zu sehen, was sind dann eigentlich so die unterliegenden Strukturen, die halt wahrscheinlich nicht so gut weiterlaufen werden, auch langfristig, und die dann gerne mal durch so einen externen Schock halt plötzlich aufgedeckt werden. Und ich denke, wenn man Resilienz mehr in die Richtung fasst, also sowohl eben das zu sehen, was sind mögliche Schocks, aber was sind auch die Schwächen, die vorliegen, dann kann man es auf jeden Fall breiter fassen. Dann kann man es auch sehr viel mehr verbinden, und das wird es eben auch aktuell getan, mit der Frage nach Wandel oder Transformation oder eben auch nachhaltigen Strukturen oder wie man eben das System auch aufbauen will, so in die Zukunft. Und dann geht es auch ein bisschen weg von sich nur auf potenzielle Schocks vorzubereiten, was natürlich auch sehr schwierig ist oder eigentlich ein sehr unwahrscheinliches Unternehmen, das oder beziehungsweise, dass man das so 100% schafft, wird wahrscheinlich schwierig sein, aber es geht wahrscheinlich mehr so auf die Art und Weise, wie ist mein System überhaupt aufgestellt, genau. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so relevant, welche Art des Schocks kommt, sondern eher die Aufstellung des Systems, der Umgang damit und das Voranschreiten, genau.
Wir werden darüber noch ein bisschen detaillierter sprechen und auch mit Beispielen, so dass man sich das wirklich konkret vorstellen kann, worum es da geht in einzelnen Städten. Ich würde aber jetzt gerne mal einsteigen mit einem Forschungsprojekt, das du bearbeitet hast oder noch bearbeitest, Wolfgang, wo es tatsächlich darum geht, wie können Städte in Deutschland sich anpassen an so ganz konkrete Extremwetterereignisse, also an Hitzewellen und Starkregen hauptsächlich. Kannst du so ein bisschen darüber erzählen? Was wolltet ihr da rausfinden? Was hat euch da interessiert?
Als ganz großes Oberthema stand im Prinzip über allem die Frage, wie kann man die urbane Resilienz von Städten gegenüber Extremwetterereignissen spürbar erhöhen. Also das ist ein sehr hehres Ziel, das wahrscheinlich auch, dass man immer haben wird, auch weiterhin, egal welche Fortschritte man erzielt. Konkret vorgegangen sind wir relativ klassisch, würde ich sagen. Also es begann tatsächlich mit einer, erstmal mit einer Status-Quo-Analyse, sprich die Frage, was wird bisher überhaupt gemacht in Deutschland? Also welche Städte haben beispielsweise schon Klimaanpassungsstrategien? Seit wann haben Städte Anpassungsstrategien? Dann in der nächsten Frage natürlich, was steht eigentlich in diesen Strategien drin? Was werden dort für Maßnahmen und Ansätze vorgeschlagen? Daran anschließend die Frage, was wurde und wird umgesetzt? Also welche konkreten Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wurden umgesetzt oder sind in Planung, und dann darüber hinaus auch noch ein Schwerpunkt ist, wie können denn umgesetzte Maßnahmen oder positiv bewertete Ansätze transferiert werden? Also kann das gelingen, dass eine gute Lösung, eine sinnvolle Lösung, die in Stadt A entwickelt wurde, kann das gelingen, die vielleicht in Stadt B zu übertragen, und wenn ja, wie? Was auch wiederum die Frage beinhaltet, was lässt sich überhaupt transferieren? Kann man Maßnahmen 1:1 transferieren? Kann man Ansätze 1:1 transferieren? Oder geht das nicht? Muss dort viel Übersetzung stattfinden? Wir wissen ja auch, dass Klimaanpassung etwas sehr Spezifisches ist. Eine Stadt ist, jede Stadt ist einzigartig. Insofern sind auch die Lösungen oft einzigartig. Ja.
Habt ihr euch wirklich alle deutschen Städte angeguckt? Oder was habt ihr so, was war das Sample?
Genau, also wir haben insgesamt uns 104 Städte in Deutschland angeschaut, und die Grundlage letztlich, wie wir auf diese 104 Städte gekommen sind, war, wir wollten zunächst alle Großstädte mit drin haben. Das sind dann, glaube ich, so 80 plus 1, 2, 3. Dann hatten wir aber gesehen, okay, es gibt ja durchaus auch viele kreisfreie Städte, die jetzt vielleicht keine Großstädte sind. Gerade in Bayern zum Beispiel gibt es sehr viele Städte, die liegen irgendwo zwischen 50 und 100.000 Einwohnerinnen, sind aber kreisfrei. Dann hatten wir uns entschieden, diese Städte eben auch mit aufzunehmen. Und dann kommt man letztlich am Ende bei 104 Städten raus. Der Hintergrund war ein bisschen, dass wir hatten auch schon vermutet, und es hat sich auch bestätigt, dass Klimaanpassung ja, je größer die Stadt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Städte das professionell betreiben können, also zum Beispiel auch Strategien entwickeln können, eventuell sogar Beauftragte haben können, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und je kleiner die Stadt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass solche Themen adressiert werden. Und wir wissen auch aus anderen Projekten, also es gibt auch Forschungsprojekte, die sich beispielsweise mit Klimaanpassung in Kleinstädten befassen. Dort wählt man andere Strategien. Also dort schaut man dann gar nicht, was macht die Stadt, sondern wie kann man vielleicht die Bevölkerung animieren, mitzumachen. Es deutet sich wohl an, dass ja im Prinzip so bei 50.000 schon die Grenze liegt. Also eine Stadt, wo weniger als 50.000 Menschen leben, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass man dort eine Klimaanpassungsstrategie finden wird. Bei diesen kleineren Städten ist es dann eher so, die schließen sich dann vielleicht auch im Landkreis zusammen. Dann gibt es zum Beispiel eine Klimaanpassungsstrategie für den Landkreis und diese umfasst dann vielleicht 10, 15 Städte. Also insofern ist das hier so ein bisschen die Trennlinie. Wir haben aber sehr wohl auch im Rahmen unserer Arbeit gemerkt, dass wir auch Städte ausgeschlossen haben mit unserem Sample. Also wir haben dann gemerkt, oh, da gibt es aber Konstanz zum Beispiel, die Stadt, die als erste in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen hat. Die hat blöderweise aber keine 100.000 Einwohnerinnen, liegt in Baden-Württemberg und ist kreisangehörig. Greifswald wäre ein weiteres Beispiel. Tübingen ist auch nicht mit drin. Deswegen haben wir jetzt auch vor, in der weiteren Arbeit unser Sample nochmal zu erweitern und tatsächlich alle Städte, die größer als 50.000 Einwohnerinnen sind, mit reinzunehmen, um hier eben, wir gehen davon aus, dass da wahrscheinlich viele Städte sind, die nicht so wahnsinnig viel oder gar nichts machen. Aber das muss man natürlich in Kauf nehmen, weil wir wollen auch, wir sind überzeugt, dass es dort viele aktive Städte gibt, die wir bisher noch ausgeschlossen haben. Ja.
Und ihr habt euch Dokumente angeguckt. Also ihr habt euch angeguckt, haben diese Städte Strategien, haben sie Konzepte, haben sie sich irgendwas überlegt, was sie machen wollen? Ne? Das sind die Sachen, die ihr gesammelt habt. Oder habt ihr auch noch weitere Informationen gesammelt?
Wir haben darüber hinaus noch zahlreiche weitere Indikatoren berücksichtigt letztlich. Also wir haben auch geschaut, sind die Städte beispielsweise in klimaanpassungsrelevanten Netzwerken, in Klimanetzwerken, also schließen sie sich mit anderen Städten aktiv zusammen, um zum Beispiel Erfahrungen auszutauschen. Wir haben auch sehr stark bewertet, wann überhaupt so eine Strategie auch entwickelt wurde. Also es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt 2008 eine Klimaanpassungsstrategie veröffentlicht hat und vom Stadtrat beschlossen bekommen hat oder 2020. Wir haben geschaut, wurde die fortgeschrieben? Also das heißt, wie aktuell ist das immer? Wir haben auch sehr stark auf das Monitoring geschaut. Also wie soll das eigentlich umgesetzt und weiterentwickelt werden?
Also du kannst schon sagen, ihr könnt auch sehen, ob die Städte wirklich aktiv sind, weil man könnte ja jetzt auch sagen, Papier ist geduldig, ne? So ein Dokument kann vorliegen, aber man weiß ja nicht, ob die Städte wirklich dann tatsächlich irgendwas ändern. Aber so wie ich dich jetzt verstehe, könnt ihr schon wirklich auch verstehen, ist diese Stadt jetzt wirklich aktiv? Ist die sozusagen Vorreiter oder eher nicht?
Genau, das kann man. Aber auch da empfiehlt es sich wirklich, auf den Methodenmix zu setzen. Also diese 104 Städte, die wir untersucht haben, das hat uns einen sehr guten Überblick verschafft. Aber wenn man wirklich schauen will, was wird umgesetzt, dann muss man letztlich in die Einzelfallstudien reingehen. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben dann tatsächlich anhand dieser Analyse dieser 104 Städte, haben wir uns einzelne Städte rausgesucht, haben auch versucht, dort möglichst so vorzugehen, dass wir verschiedene Städte mit drin haben. Also wir haben uns nicht nur die Vorreiter angeschaut, nicht nur die Städte, die in unserem Ranking eben sehr gut waren, sondern auch Städte angeschaut, die überhaupt kein Konzept haben. Und da gibt es eine unglaubliche Dynamik. Also es gibt Vorreiter, es gibt Nachahmer, es gibt Nachzügler, es gibt passive Städte oder es gibt auch Städte, die gar nichts machen. Also gerade bei Klimaanpassung gibt es viele Städte, die gar nichts machen. Bei Klimaschutz findet sich das immer weniger. Also da machen die meisten Städte schon irgendwas, wenn auch oft nicht genug. Genau, aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, wir haben das im Prinzip kombiniert. Also wir haben die Dokumentenanalyse kombiniert mit Expertinneninterviews in ausgewählten Städten.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, Bei Klimaanpassung ist es nochmal was anderes als bei Klimaschutz. Also vielleicht zum Verständnis, bei Klimaschutz geht es darum, dass die Städte versuchen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Ne? Also um weniger Autoverkehr und sowas zum Beispiel. Und ja, und Anpassung ist dann tatsächlich, es geht darum, die Auswirkungen des Klimawandels, die tatsächlich auf die Städte zukommen, die irgendwie abzumildern.
Genau.
Okay. Alles klar. Ja, also du hast schon gesagt, das ist das, was ich rausgekriegt habe, ist, dass es im Prinzip eine große Vielfalt gibt. Ne? Manche Städte gehen voran, andere folgen eher. Kannst du einfach noch so ein bisschen erzählen, was ist das, was ihr in diesem Prozess gelernt habt? Oder was waren vielleicht auch wirklich, wirklich überraschende neue Erkenntnisse für euch?
Ja, wir haben gelernt, dass es im Prinzip in Deutschland, sowohl was den Klima, den Klimaschutz als auch die Klimaanpassung betrifft, im Prinzip keine Nachzügler gibt, die sehr groß sind. Also anders formuliert, die größeren Städte, also beispielsweise Städte, die mit einer Bevölkerung von 500.000 oder mehr, die machen alle was, die machen alle Klimaanpassung und Klimaschutz, und die sind, keine von diesen Städten befindet sich, ja, gehört zu den Städten, die wenig machen. Also das heißt, wir haben ganz klar gesehen, Klimapolitik, Klimaschutz, Klimaanpassung hängt sehr stark mit Kapazitäten zusammen. Mit Kapazitäten heißt eben Ressourcen, Personalressourcen in der Stadtverwaltung, in den Stadtverwaltungen und in größeren Städten ist das einfach üblicher, dass man dort eine entsprechende Ausstattung hat. Und je kleiner die Stadt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dort eben keine Person hat, die sich mit diesem Thema beschäftigt oder eben vielleicht doch eine Person hat, die das macht, aber die dann zum Beispiel im Umweltamt arbeitet und noch ganz viele andere Themen bearbeitet. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass in den größeren Städten die Institutionalisierung stärker ist. Also das heißt, dort hat man dann einfach auch mehr fixe Stellen. In kleineren Städten ist es dann oft so, dass man eine Klimamanagerin hat, die befristet eingestellt wird, die dann natürlich auch nicht die gleiche Kontinuität reinbringen kann. Das haben wir gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass es etliche Städte gibt, auch kleine Städte, die stark aufgeholt haben. Und gerade auch Städte, die vielleicht später angefangen haben, sich in der Klimapolitik zu engagieren, denen gelingt es dann oft einfacher, auch beide Themen, also den Klimaschutz und die Klimaanpassung, zusammenzuführen. Wir haben beispielsweise die Stadt Würzburg bei uns im Projekt Extras. Und das ist eine Stadt, die sehr, sehr spät erst begonnen hat, das Klimathema zu adressieren. Also ungewöhnlich spät, auch für eine Stadt dieser Größe. Und das hatte dann aber den Vorteil, dass eigentlich Klimaschutz und Klimaanpassung von Beginn an zusammen gedacht wurden, von Beginn an auch von einem Klimabeauftragten zusammen, sagen wir mal, an einem Tisch behandelt wurden. Das heißt, hier sind eigentlich nie wirkliche Konkurrenzen zwischen den Themen entstanden. In etablierten Städten, wo Klimaschutz, Klimaanpassung schon lange vorher betrieben wurde, das Paradebeispiel ist Frankfurt am Main, das ist eine absolute Vorreiterstadt. Dort wird das aber seit jeher getrennt behandelt, Klimaschutz, Klimaanpassung. Funktioniert auch. Wir haben aber den Eindruck aus unseren Fallstudien, dass das tatsächlich so eine integrierte Betrachtung besser ist und einfach die Dinge enorm vereinfacht. Und da haben wir gesehen, dass Städte, die später einsteigen, die tun sich auch leichter damit, beides zusammenzudenken. Gleiches gilt übrigens auch für den Klimaschutz. Also auch Städte, die sehr lange schon im Klimaschutz aktiv waren, die tun sich manchmal schwer, dann der Klimaanpassung die gleiche Bedeutung beizumessen. Das konnten wir auch beobachten.
Kannst du so ein bisschen erzählen, wie das praktisch aussieht? Also was würde in so einem Klimaanpassungskonzept oder auch so einem integrierten Konzept, was würde da zum Beispiel drinstehen?
Okay, das leitet jetzt eigentlich auf den nächsten Punkt über, weil integrierte Konzepte, die gibt es auch, aber da deuten tatsächlich die Forschungsergebnisse darauf hin, dass das gar nicht unbedingt von Vorteil ist. Also wenn man ein Konzept hat, wo Klimaschutz und Klimaanpassung zusammen behandelt werden. Also worauf ich mich jetzt bezogen hatte mit dem Zusammendenken, war eher auf die institutionelle Zusammenlegung, also dass man beispielsweise eine Koordinierungsstelle hat, in der sich Personen mit Klimaschutz und Klimaanpassung beschäftigen, im regelmäßigen Austausch stehen, irgendwie am gleichen Schreibtisch sitzen, also dass einfach verhindert wird, dass man aneinander vorbeiredet und dass man eventuell auch in Konkurrenz tritt, weil Klimaschutz, Klimaanpassung, da geht es ja letztlich in beiden Fällen um Flächen auch. Also als plakatives Beispiel. Es geht natürlich darum, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Dach? Kommt da ein Gründach rauf? Das wäre eine klassische Klimaanpassungsmaßnahme, beispielsweise zur Kühlung. Also es hat einen Einfluss aufs Mikroklima, beispielsweise aber auch um die bei einem Regenereignis eben die Wasseraufnahmekapazität zu erhöhen an dieser Stelle. Klassische Klimaanpassungsmaßnahme. Gleichzeitig könnte man da aber vielleicht auch Photovoltaikanlagen draufstellen. Klassische Klimaschutzmaßnahme. Das kann man zum Beispiel kombinieren. Also man kann auf ein Gründach Photovoltaikanlagen setzen. Aber sowas gelingt in der Regel halt eher, wenn die Leute, die für die Themen zuständig sind, eng zusammenarbeiten. Darum ging es, ja.
Was können Städte noch so machen? Also was sind Maßnahmen, die ihr gesehen habt, die Städte ergreifen, um an den Klimawandel sich anzupassen?
Zunächst ist das Allerwichtigste, dass die Städte eine Wissensgrundlage brauchen. Ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, jede Stadt ist einzigartig, keine Stadt ist gleich. Das heißt, die Städte müssen erstmal genau wissen, wo drückt der Schuh. Das heißt, die Städte müssen wirklich wissen, wo sind unsere gefährdeten Gebiete. Im Hinblick auf Starkregen beispielsweise bietet sich da an, eine Starkregenkarte zu erstellen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Aber dann hat man wirklich einen Überblick, dass man weiß, okay, wenn wir jetzt hier eine Starkregenzelle über der Stadt haben, in welchen Gebieten wird sich das Wasser sammeln? Welche Gebiete sind besonders versiegelt? In welchen Gebieten können wir damit rechnen, dass die Aufnahmefähigkeit, die Wasseraufnahmefähigkeit geringer ist? Wie ist das Relief? Wo fließt das Wasser hin? Wenn man das weiß, dann weiß man auch, wo man ansetzen muss. Gleiches gilt auch in Bezug auf die Vorbereitung auf Hitzewellen, Hitzestress. Auch da macht es Sinn oder da ist es unerlässlich, dass man eine Wissensgrundlage erstellt in Form einer Stadtklimakarte, also eine Karte, die mir wirklich sehr haargenau zeigt, welches Klima eigentlich in der Stadt vorherrscht. Das heißt, dass man wirklich weiß, wenn es jetzt heiß wird, dann wird es eben besonders an dieser Stelle besonders heiß, weil hier eben besonders wenig Verschattung ist, weil hier besonders viel Beton ist, weil hier eben keine Frischluftschneise durchgeht. Und wenn man das alles weiß, dann weiß man auch, wo man ansetzen kann. Wenn man weiß, okay, unser Marktplatz ist 10 Grad heißer als die Reihenhaussiedlung im Vorort, dann weiß man, okay, hier halten sich vielleicht auch noch besonders viele Leute auf. Oder wenn man weiß, okay, die Seniorenheime in unserer Stadt befinden sich an Punkt A, B, C. Ist es dort zu heiß, etc.? Also es geht wirklich darum, dass man diese spezifische Wissensgrundlage für eine Stadt entwickelt. Erst dann macht es Sinn, Maßnahmen zu ergreifen.
Du hast jetzt gesagt, dass gerade größere Städte eben die Kapazitäten haben, dass sie dann Leute oder auch feststehende Abteilungen haben, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Aber was machen denn jetzt die kleinen Städte? Was machen die kleineren Städte, die diese Kapazitäten nicht haben?
Das ist die große Frage und das ist auch das große Problem. Also ich würde tatsächlich sagen, dass Kleinstädte, was die Klimaanpassung betrifft, das ist im Prinzip ein blinder Fleck. Also für die hat man eigentlich noch keine passfähigen Lösungen gefunden. Dort bleibt quasi den Städten, die dort aktiv werden, eigentlich nichts anderes übrig, als auf die Bevölkerung zuzugehen. Das heißt, dass man wirklich die Bevölkerung sensibilisiert und informiert. Also Starkregenvorsorge ist beispielsweise auch ein Thema, das betrifft Eigenheimbesitzerinnen. Also das ist etwas, da muss man sich, so blöd es klingt, auch selber darum kümmern. Und das ist natürlich vielen Menschen gar nicht bewusst. Und ja, also für offen gestanden, für Kleinstädte kenne ich die Lösung nicht. Ich habe das oft erlebt auf Konferenzen, dass dort eben dann auch Leute, die aus kleineren Städten kamen, eben gesagt haben, okay, wann wird eigentlich über uns geredet? Was haben wir eigentlich, was sind eigentlich die Lösungsansätze für uns? Einschränken könnte man vielleicht noch sagen, dass größere Städte tatsächlich auch schon noch stärker dadurch betroffen sind, dass sie einfach mehr versiegelte Flächen haben, in der Regel weniger Platz haben, zum Beispiel für Wasser oder so, um wegzufließen oder um sich zu verteilen. Also das heißt, Städte sind tatsächlich auch in der Regel noch mal stärker betroffen. Aber ja, stärker betroffen heißt natürlich nicht, dass Kleinstädte gar nicht betroffen sind. Ja.
Du hast jetzt das Thema Lernen vorhin auch angesprochen. Also das war ja auch Teil von eurem Projekt, dass es um die Frage ging, wer kann eigentlich von wem lernen und wie gut funktioniert das? Was habt ihr darüber herausgefunden? Weil dieses Voneinander lernen, das wäre ja auch eine Möglichkeit, wie Städte, die sich noch nicht mit einem Thema beschäftigt haben, da sozusagen recht schnell rankommen können.
Ich würde sagen, die Kernbotschaft hier lautet, Lernen funktioniert immer dann am besten, wenn man zwei sehr ähnliche Städte hat. Also das heißt, es macht eigentlich immer Sinn, auch als Stadt, wenn man vielleicht auf die Suche nach Lösungen geht, wenn man sich an Städten orientiert, die vielleicht ähnlich groß sind, die eine ähnliche Struktur haben, die ähnliche Handlungskapazitäten haben. Also das heißt, es macht jetzt vielleicht keinen Sinn für Cottbus, sich an Heidelberg zu orientieren, sondern es würde Sinn machen, sich an einer Stadt zu orientieren, die vor ähnlichen Herausforderungen steht, die auch ähnliche Handlungskapazitäten hat. Also das ist wirklich der Schlüssel. Einfach mal ein Beispiel zu bringen, in Speyer beispielsweise, das ist eine Stadt, die ist dafür, dass sie so klein ist, doch relativ aktiv in der Klimaanpassung. Es ist, wer die Stadt kennt, eine historische Stadt mit einer historischen Altstadt. Es ist eine Stadt, die viele Touristinnen anzieht, auch aufgrund der historischen Highlights dort auch sehr viel ältere Leute, die dorthin gehen und sich diese Stadt anschauen. Und dort hat man dann irgendwann gemerkt, okay, unsere Stadt ist eine mittelalterliche Großstadt. Das heißt, wir können hier sowieso nicht alles begrünen. Wir können hier auch keine Häuser wegreißen, um Frischluftschneisen zu schaffen. Aber wir haben eben viele Leute, die hier rumlaufen und die sich das anschauen wollen. Und dann ist man auf die Idee gekommen, okay, warum machen wir nicht einen im klimagerechten, klimaangepassten Spaziergang? Das heißt, dort wurden Routen entworfen, die es eben Personen, auch vulnerablen Personen ermöglicht, eben diese Stadt zu genießen, ohne dabei ständig in der vollen Sonne auf dem betonierten oder Pflasterstein bedeckten Platz rumzulaufen. Da wurden dann Trinkbrunnen aufgestellt, da wurden an entsprechenden Orten, wo es ging, Verschattungen aufgestellt. Und das wäre zum Beispiel was, das wäre super interessant für, sagen wir mal einfach, für Bamberg oder für ähnliche Städte, die ähnliche Probleme haben oder ähnliche die ähnliche Besonderheiten einfach aufweisen. Und so muss man einfach immer für sich das in Anführungszeichen passende Match finden. Also eine Stadt, die einfach möglichst ähnlich ist, was letztlich dann auch nicht nur das erleichtert nicht nur die Umsetzung der Maßnahme, sondern das erleichtert oft auch die Überzeugung der entscheidenden der Entscheidungsträgerin vor Ort. Also es ist einfach überzeugender, wenn ich jetzt sage, als sagen wir mal als Mitarbeitender im Umweltamt in Bamberg, wenn ich sage, hey, ich war in Speyer und da machen die das so und so, dann ist das einfach überzeugender, weil man merkt, okay, ja, da kann man sich reinversetzen, das ist ähnlich. Wenn man jetzt mit New York kommt, wird man da wahrscheinlich nicht den gleichen Erfolg erzielen. Ja.
Du hast jetzt in deinen Beispielen auch immer das Wort Klimaanpassung verwendet und wir hatten jetzt vorhin das Wort Resilienz. Spielte denn das Resilienz, der Gedanke von Resilienz, also das, was wir vorhin eigentlich besprochen haben, ne, diese Vorstellung, dass man besser werden kann, dass man sich nicht nur anpasst, sondern dass man sich weiterentwickeln kann, resilienter werden kann, spielte das auch eine Rolle?
Ja, absolut. Man muss hier vielleicht nur dazu sagen, dass wir das Ganze hier, das Resilienzthema halt auf zwei Punkte fokussiert haben, also eben Starkregen und Hitzewellen. Und das ist natürlich auch nur ein Bruchteil der Elemente, die eine Stadt resilient oder nicht resilient machen. Also das muss man, wir arbeiten hier mit dem Begriff der Resilienz, aber das ist natürlich, eine Stadt ist nicht resilient per se, nur wenn sie gut angepasst ist an Extremwetterereignisse. Also das ist wiederum auch nur eine Nuance dieses, wie Elisa ja auch vorhin schon erläutert hat, sehr breiten Konzept der Resilienz, das sehr viele verschiedene Definitionen kennt. Und wir haben uns hier eben auf einen bestimmten Themenbereich fokussiert.
Das ist jetzt eine sehr gute Gelegenheit, um irgendwie den Übergang zu finden. Also wir haben bis jetzt gesprochen über erstmal Städte in Deutschland, im deutschen politischen System, im deutschen Kulturkreis verortet. Und wir haben spezifisch über das Thema Starkregenereignisse und Hitzewellen und Resilienzthemen gegenüber gesprochen. Nun gibt es aber international gesehen noch sehr viele andere Perspektiven und Situationen, in denen Städte sein können. Und man kann diesen ganzen Resilienzbegriff tatsächlich auch noch weiterfassen. Und damit hat sich Elisa Kochskämper beschäftigt. Ihr habt euch im Team in eurer Forschung ein internationales Städtenetzwerk angeschaut, was sich mit Resilienz beschäftigt. worum geht's da? Was ist dieses Netzwerk? Kannst du so ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, gerne. Das sind die 100 Resilient Cities, heißen die. Und das ist ein Netzwerk, das wurde gegründet von der Rockefeller Foundation in 2013 und ist erstmal gelaufen bis 2019. Und in dem Städtenetzwerk war es eben ganz konkretes Ziel, wirklich, wie es auch schon heißt, resilienter zu werden, aber auch Resilienzstrategien herzustellen. Also ähnlich wie jetzt Wolfgang über die Klimaanpassungsstrategien geredet hat, wurde auch in dem Netzwerk aber viel breiter, wozu ich gleich komme, eben Resilienzstrategien aufgestellt. Und das Spannende eigentlich an dem Netzwerk ist, wie sie den Begriff definiert haben, denn sie haben nicht nur sich bezogen eben auf diese Vorbereitung auf mögliche Schocks, wie hier zum Beispiel, jetzt hatten wir ja gerade mit Starkwetterereignissen, sondern da war es auch so gedacht, die Städte sollen gleichzeitig auch gucken, was sind eigentlich ihre größten Stresses, also Stressoren, jetzt gesagt. Also was sind eigentlich so die Punkte in der Stadt, die allgemein irgendwie große Herausforderungen werden können in der Zukunft? Und es geht eigentlich mehr darum, in dem Städtenetzwerk, wie sehen sich diese Städte und wie definieren oder wie stellen, wollen die sich aufstellen für die Zukunft in ihren Resilienzstrategien? Und dementsprechend, was eben, wie gesagt, ein ganz klarer Fokus zu sagen, was sind hier die Schocks, was sind die Stressoren, beides definieren. Und was halt nur noch interessant ist, es war eigentlich eben auch gewollt, dass das Ganze mit der Stadtbevölkerung gemeinsam gemacht wird, damit eben nicht nur das von top-down definiert ist, was oder von wenigen Personen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und genau, und das Ganze ist jetzt erstmal gelaufen bis 2019, dann ist die Initiative plötzlich versandet und niemand weiß auch ganz genau, warum. Und das Städtenetzwerk an sich ist aber jetzt wieder seit 2020 unter dem Namen Global Resilient Cities ist das wieder auferstanden. Also es gibt die noch alle auf jeden Fall und es gibt auch immer noch ihre Resilienzstrategien.
Kannst du noch ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen? Das klingt ja schon sehr spannend. Also das ist eine Stiftung, die das irgendwie startet und versucht, die Städte zu animieren. Weißt du, wie das zustande gekommen ist?
Nicht hundertprozentig, da kann auch bestimmt gleich Wolfgang nochmal was sagen, aber ich weiß auf jeden Fall den Kontext, dass es eben also schon ein sehr amerikanisches Verständnis ist, was da so verteilt werden sollte über den Globus, aber jetzt, also man kann es wirklich aus unterschiedlichen Standpunkten sehen, das ist so das Spannende an dem Netzwerk, es wird auch sehr viel kritisiert, dass es so ein bisschen so dieses, ja, da kommt der Philanthrop und rettet die Welt Konzept ist, oder eben auch so, was der andere Kritikpunkt ist, dass es recht, ein bisschen naiv und unpolitisch ist und nach dem Motto, die Städte machen da jetzt einfach, also kriegen da jetzt mal Geld dafür, dann machen die da schon was auf jeden Fall. Und der dritte Kritikpunkt ist auch ein bisschen mit, also wieder die eher klassische, neoliberale Kritik auf jeden Fall. So dieses Konzept aus den USA wird anderen übergestülpt. Aber was wiederum auf der anderen Seite das Spannende ist, dass es gab eine Resilienzdefinition auf jeden Fall in dem Netzwerk. Aber was jetzt eigentlich die Schocks und Stressoren sind, das hat jede Stadt selber definiert auf jeden Fall. Und da wurde auch nicht jetzt irgendwie von oben sozusagen eingegriffen. Und dementsprechend hat man da eigentlich in diesen Strategien, ja, spiegelt sich so ein bisschen wieder, wie sich die Städte gerade sehen und wie sie sich ihre, ich sage jetzt einfach mal, Zukunft vorstellen. Also das ist auf jeden Fall das Spannende dabei. Aber wie gesagt, auch viele Kritikpunkte natürlich. Und aktuell ist es jetzt, das wollte ich nur schnell noch zum neuen Netzwerk sagen, das ist jetzt durch unterschiedliche Quellen gesponsert. Also da ist jetzt die Weltbank auf jeden Fall auch irgendwo mit drin und also nicht mehr die Rockefeller Foundation auf jeden Fall. Aber ich glaube nochmal andere, ja, Stiftungen auf jeden Fall. Und es sind jetzt einfach unterschiedliche Quellen, durch das das gespeist wird.
Und in dem ursprünglichen Programm hat die Rockefeller Foundation quasi den Städten Geld gegeben, dass sie diese Strategie.
Genau, und hat denen noch zusätzlich eben einen Resilience Manager zur Seite gestellt, jeder Stadt. Und eben gleichzeitig auch, also genau das Geld, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie viel die jeweils bekommen haben, aber um diese Strategie auf jeden Fall herzustellen, auch den ganzen Drumherum zu machen. Und es war dann eigentlich auch so gedacht, dass dann diese Strategie wird dann hinterher durch den also mit dem Resilience Manager und vielleicht auch noch dem Büro, das man da geschaffen hat, gemeinsam umgesetzt und also so der Verwaltung zur Seite gestellt. Aber da lasse ich auch noch mal kurz Wolfgang was zu sagen, weil du hast dich ja auch viel damit beschäftigt.
Ja, ganz knapp, weil du hast ja eigentlich das Wichtige alles schon sehr gut ausgeführt. Der eine Punkt ja war ja die Frage, warum hat sich dieses Netzwerk eigentlich gebildet? Und so ganz genau weiß das ehrlich gesagt keiner. Also ich habe über verschiedene Interviews mal erfahren, dass das wohl die Vorsitzende der Rockefeller Foundation diese Idee mal hatte und dann auch relativ schnell umgesetzt hat. Es gab auch eine Vorläuferaktivität dazu. Es gab ein Städtenetzwerk in Asien, das hieß ACERN, Asian City Climate Resilience Network, glaube ich. Und das war ein im Prinzip der Vorläufer. Das waren 8 Städte aus Südostasien, beziehungsweise Indien zähle ich auch mal mit dazu, also Südostasien. Das waren 8 relativ ähnlich große Städte, also alle so 2-3 Millionen, ja, Bevölkerung 2-4 Millionen. Und dort hatte man das eben schon mal im Kleinen getestet, auch mit einem anderen Fokus. Also da ging es wirklich um Klimaresilienz und wir haben jetzt ja auch schon erfahren, dass Resilienz ja viel, viel breiter zu verstehen ist. Aber das wurde so ein bisschen als Testlauf gedacht für diese 100 Resilience Cities Initiative. Und bezüglich der, den Zuwendungen, die Städte bekommen, da als kleiner Zusatz, also es war kein fixer Betrag, den jede Stadt bekommen hat, sondern es ging wirklich darum, dass man eben diese Stelle des Chief Resilience Officers finanziert für einen bestimmten Zeitraum. Und das ist dann sozusagen ortsüblich. Also wenn man jetzt, das ist das, was man bezahlt, um eben diesen Spezialist oder diese Spezialistin, die man da gerne hätte, zu bekommen. Also in New York zum Beispiel gehe ich davon aus, dass es da wahrscheinlich mehr Geld gab als jetzt in einer anderen Stadt. Also das ist, da gab es keine fixen Summen.
Und die Städte haben sich die Person selber ausgesucht?
Das lief in Anführungszeichen Zusammenarbeit schon mit der Rockefeller Foundation, also 100 Resilient Cities. Die haben da sehr eng darauf geachtet, welche Stadt hier teilnimmt. Die haben Interviews geführt mit den Bürgermeisterinnen übrigens auch oder den Stadtspitzen. Also denen war es wirklich wichtig, nur Städte aufzunehmen, wo es ein sogenanntes Mayoral Commitment gab. Also die wollten wirklich Städte haben, wo man weiß, die Stadtspitze unterstützt das oder wo man zumindest den Eindruck hat. Und dann wurden eben entsprechend auch die Leute aus den höchsten Ebenen da zum Interview zitiert.
Okay. Kann ich nochmal kurz nachhaken, der Unterschied zwischen Schock und Stressoren? Also ist ein Schock was von außen kommt oder wie ist nochmal der Unterschied?
Genau, das wäre so der eine große Punkt, es kommt von außen, ist extern und so ein Stressor wäre eher selbst gemacht, sage ich jetzt mal. Aha. Genau, das wäre so, was man selber vor Ort vor Probleme hat und sich wahrscheinlich gemacht hat.
Ah, okay.
Ich glaube, also das ist die wichtigste Unterscheidung. Ich glaube, man kann aber auch noch dazu das Element bringen, dass im Prinzip ein Schock wirklich auch sehr disruptiv ist. Also das heißt, es ist wirklich etwas, das passiert jetzt einmal, was weiß ich, der Vulkan bricht aus oder es findet eine Cyberattacke statt und das gesamte Netzwerk ist lahmgelegt. Also das ist etwas, was relativ unmittelbar ist oder ein Erdbeben oder ähnliches. Und ein Stressor ist etwas, was auch eigentlich konstant passiert. Also der Meeresspiegel steigt konstant an, die Luftverschmutzung ist konstant hoch, die Verkehrssysteme sind konstant überlastet.
Gut, dass wir das auch nochmal abgeklärt haben. Was waren das nun für Städte? Also ihr habt beide gesagt international, also nicht nur amerikanische Städte, sondern wo ungefähr?
Also es ist auf jeden Fall ein globales Netzwerk. Dennoch ist auf jeden Fall so die größte Konzentration der Städte ist in Nordamerika auf jeden Fall. Viele sind auch in Asien. Das erklärt das jetzt gerade auch ein bisschen mit dem Ursprung. Das war mir auch noch nicht so bewusst. Und in Europa eher weniger und in Afrika auch. Aber es ist auf jeden Fall global und aktuell, da sind auch, wenn man so rechnet, welche Städte da jetzt eigentlich alle drin sind, sind auf jeden Fall insgesamt so knapp 20% der Weltbevölkerung in diesen Städten. Von daher, das ist schon auf jeden Fall eine große Zahl. Und interessanterweise ist aus Deutschland keine einzige Stadt dabei, auf jeden Fall. Und wie gesagt, in Europa auch allgemein eher weniger.
Kannst du sagen, warum oder gibt es da eine Idee?
Also es ist auf jeden Fall eine Idee, dass in Deutschland allgemein ein recht großes Versicherheitlichungsstreben ist. Ich weiß gerade nicht, das heißt Securitization auf Englisch. Also ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das das ganz korrekte Wort ist in der Übersetzung. Aber es ist eben so eher gedacht mit dem, naja, also sehr auf Sicherheit geprägt im Sinne von, was wäre da ein Beispiel? Zum Beispiel die Risiko-Hochwasserkarten. Das hat ja Wolfgang auch schon mal vorhin erwähnt, dass jetzt so Starkregenkarten auch erstellt wird in den Städten. Das wurde vorher auch schon gemacht fürs Hochwasser, fürs Flusshochwasser. Das ist dann, da wurden dann natürlich nochmal andere Karten erstellt als in dem Bereich. Und da gab es dann zum Beispiel, man musste so 3 unterschiedliche Karten machen, so je nach dem Risiko, wie häufig kann das auftreten und dann in die Richtung erstellt. Und dann gab es da eben so die bestimmten Marken. Und in Deutschland wurde das halt sehr so durchgesetzt von wegen, es gab dann zum Beispiel Risiko, was war das immer, Hochwasserrisiko 100. Das bedeutet, dass sozusagen das Risiko ist so hoch, dass alle 100 Jahre kann mal dieses Ereignis auftreten. Also schon relativ großes Hochwasserereignis. Und das hat dann aber wiederum bei manchen Städten dazu geführt, wo wir auch damals zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern interviewt haben. Da war dann erst gerade so ein HQ-100-Ereignis, heißen die. Und dann war halt gedacht, ja okay, und jetzt kommt ja das nächste erst wieder in 99 Jahren. Also es war jetzt nicht so verstanden, das ist eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Und das ist so ein bisschen der, also in Deutschland ist es allgemein auch so, dass diese von der, also wir haben eher so diese Tradition und sind in den ganzen Bereichen, ich sage jetzt mal, das ist jetzt hauptsächlich im Wassermanagement. Ich kann darüber da nicht so viel über andere Bereiche sagen, aber da ist es eher so, dass wir bekannt davon sind, eher mit diesem so, man lebt mit dem Risiko und mit der Unsicherheit, ja, eher nicht so mit klarkommen und eher auf einer anderen Seite sind. Und das ist eine mögliche Erklärung, warum dieses auch sehr breite Resilienzkonzept vielleicht nicht so übernommen wurde oder vielleicht nicht so interessant war für deutsche Städte. Andererseits gibt es natürlich auch die Ressourcenfrage und irgendwie Frage, woher kommt auch mehr Unterstützung? Das hatten wir ja eigentlich vorhin auch schon mal. Deswegen, ich weiß nicht, ob du dazu noch mal was sagen willst, Wolfgang, mit so Einbettung EU und...
Genau, ja, also ich denke, ein weiterer Punkt ist sicher auch, dass wir ja in Deutschland ja auch durchaus eine Förderlandschaft haben. Also beispielsweise, was Klimaanpassung betrifft, ist das einigermaßen einmalig in Europa. Also ich meine, man kriegt ja eine Klimaanpassungsmanagerin zum Beispiel, wenn man sich dafür bewirbt. Also das sind auch gar nicht so hochkompetitive Verfahren und hochselektive Verfahren. Also das heißt, es gibt schon recht viele Möglichkeiten, sowas gefördert zu bekommen. Und dann passt es eben in unseren Kontext, in unseren institutionellen Kontext. Bei 100 Resilient Cities haben wir im Prinzip eine internationale Organisation, die der Stadtspitze, der Oberbürgermeisterin, dem Oberbürgermeister im Prinzip einen Berater an die Hand legt, der dann die Stadtspitze sozusagen briefen soll und beeinflussen soll. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach umzusetzen in Deutschland. Also da gibt es wahrscheinlich sehr viel Skepsis. Da würden wahrscheinlich auch die Medien drauf anspringen. Okay, jetzt lassen wir anscheinend privat unsere Stadtplanung finanzieren. Und wir haben ja für zahlreiche Punkte, die Resilienz betreffen, haben wir ja bereits Institutionen. Wir haben ja verschiedene Ämter, die dafür irgendwie schon zuständig sind. Und die Idee, dass dann dort ein Top-Level-Advisor, wie das auch von der Rockefeller Foundation genannt wird, kommt und das Büro im Prinzip neben dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin hat. Und ich glaube, das kommt nicht überall gut an. Und ja.
Ich muss auch noch hinzufügen, was es auch noch unter Umständen auf sich hat, ist, dass das Konzept der Resilienz ist auch in Deutschland, hat sich wirklich jetzt erst sehr kurzfristig etabliert. Eigentlich erst so richtig seit letztem Jahr, also eigentlich erst mit der Pandemie. Es gab davor, also wir hatten nämlich auch mal Dokumentenanalyse zum Beispiel gemacht mit europäischen Dokumenten und auch deutschen zu der Begrifflichkeit oder wie viel das auch genannt wird. Und das war ganz auffällig, dass das eigentlich auf der deutschen Ebene nicht so stark genannt war und vor allem immer weniger auch je lokaler man gegangen ist auf jeden Fall. Und es wurde auch erst dieses Jahr, beziehungsweise das ist, glaube ich, vielleicht ist es auch Ende letztes Jahr, war das, glaube ich, dass jetzt erst so eine, es gibt so ein Memorandum zur Resilienz in der Stadtentwicklung. Das ist wirklich erst jetzt entwickelt worden zum Beispiel. Und ich finde es ganz spannend, bei Ihnen zum Beispiel scheint es wiederum mehr dieses Resilienzkonzept zu sein, von dem wir pendeln uns wieder ein nach einem Schock, obwohl auch viel besprochen wurde mit, dass man schon gucken soll mit nachhaltiger Entwicklung zum Beispiel, dass das übereinstimmt. Aber genau, es ist auf jeden Fall, das nur nochmal, um zurückzukommen bei den 100 Resilient Cities, ich glaube, da war es schon im Verhältnis so für 2013 vor allem auch schon ein sehr breites Konzept, weil ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt schon gerade betont habe. Es ging wirklich, oder um es nochmal zu betonen, es ging wirklich nicht nur um klimarelevante Inhalte, sondern wirklich allgemein, also auch ökonomisch und auch irgendwie, man konnte sogar kulturelle Sachen mit rein tun und irgendwie in die Stressorendefinition, da konnte man wirklich alles mit reinpacken, was die Stadt betrifft, wenn man wollte, sozusagen. Also das war schon spannend auf jeden Fall.
Was haben denn die Städte da so reingepackt?
Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall eins von unseren ersten Ergebnissen, weil wir gucken uns, wie gesagt, diese Resilienzstrategien an und wir haben jetzt damit erst angefangen sind die ersten vier durch. Was ich dazu sagen muss, ist, wir wählen auch gerade aus die Städte, dass die erstmal innerhalb dieser drei Generationen oder Wolfgang hat es vorhin Wellen genannt, dieser Städte Aufnahmen sind. Also wie gesagt, es gab so eine erste, zweite und dritte Generation und es gab halt auch, also es sind nicht wirklich unsere Kontinente, aber es waren so Regionen festgelegt, weil zum Beispiel Europe und Middle East wäre als ein Kontinent in Anführungsstrichen zusammen. Und wir haben uns eben dieselben Regionen rausgenommen, gucken da jetzt immer auch Städte des globalen Südens und Nordens an, auch um zu sehen, gibt es da eigentlich unterschiedliche Definitionen oder Inhalte, sagen wir mal so. Und jetzt haben wir uns angeschaut eben Afrika und da Dakar aus dem Senegal und Durban aus Südafrika. Und eben Europe und Middle East, diese bisschen künstliche Region, und da ist Rotterdam drinnen und Ramallah. Und was jetzt nur interessant war, wir haben eben geguckt, erstens mal ihre Schocks und Stressoren, wie haben sie die definiert und ist das eigentlich wirklich so, dass sie dann am Ende das nicht nur wegen möglichen Klimawandelfolgen definiert hat, sondern auch wirklich so die sozialen und anderen Bereiche. Und das ist tatsächlich jetzt erstmal rausgekommen, dass es tatsächlich recht breit war, wie das definiert war. Und was halt nur auch spannend war, ist, dass auch bestimmte Städte, beziehungsweise Durban hat auch gesagt, die haben das am Ende wirklich nur eigentlich auf zwei Problembereiche definiert und eigentlich gar nichts Klimawandel Relevantes zum Beispiel gemacht. Die haben wirklich gemeint, unsere Hauptprobleme sind soziale Probleme und haben dann halt zum Beispiel hier, weil die haben sehr viele informelle Ansiedlungen und das zum Beispiel haben sie halt als großen Anlass genommen und da was zu machen, und andere wiederum, wie jetzt zum Beispiel Dakar, die haben wirklich ungefähr alle, also die haben wirklich alles definiert. Irgendwie kam es so vor, wirklich ganz, ganz viele mögliche Schocks und Stressoren, aber da waren dann halt natürlich auch manchmal Sachen mit dabei, die dann wiederum aus unserer Interpretation her dann sehr, vielleicht schon ein bisschen fragwürdig waren oder schon ein bisschen, wo man wieder das merkte, so ist, wird es jetzt nicht vielleicht doch wieder am Ende einfach nur auf die Bevölkerung abgeladen, weil es eben hieß, zum Beispiel bei einem einfach schlecht funktionierendes Müllsystem, damit waren aber dann die BürgerInnen gemeint und nicht zum Beispiel die städtische Müllabfuhr oder Stadtreinigung oder irgendwie so. Oder es wurde halt auch zum Beispiel die anarchische Straßenbenutzung wurde auf jeden Fall als ein großer Stressor mit eingeordnet. Das sind halt dann so Sachen, was eben in dem Bereich spannend ist, jetzt zu sehen, wie stellen sich die Städte eigentlich dar. Rotterdam zum Beispiel hat auch gar keine Schocks und Stressoren angegeben. Die haben das sozusagen als Challenges formuliert, als Herausforderungen, und eher, das hat ja wiederum auch ein bisschen was Positives so, dass man nicht immer so dieses, es hat ja was sehr Negatives, ne, mit Schocks und Stressoren, das hat ja immer ein sehr negatives oder löst ein sehr negatives Bild aus. Die haben das eher dann positiv gemacht. Andererseits auch sehr positiv, wo man sich auch manchmal so dachte in der Darstellung, dass eine Darstellung uns kann sozusagen nichts mehr was anhaben. Also irgendwie so in die Richtung war dann auch, ja, interessant, so kann ich es nur mal sagen, weil man kann es ja noch gar nicht groß einschätzen, in welche Richtung es geht. Aber was auch spannend war, war, dass zum Beispiel die Städte des globalen Südens, die hatten eigentlich diese sehr breite Resilienz. So wie sie sich dargestellt haben, haben sie tatsächlich mehr sich danach orientiert, nach dieser breiten Definition von Schocks und Stressoren und das insgesamt einzuordnen, hatten auch sehr viel angegeben wegen BürgerInnenbeteiligung, wo natürlich dann auch, da muss man dann ganz klar natürlich dazu sagen, das sind Dokumente, da kann dann natürlich auch wieder viel drinstehen, was man nicht alles gemacht hat. Andererseits ist es natürlich auch ein Zeichen, wenn man es zumindest reinschreibt, dass man es gemacht hat. Also es gibt natürlich auch dann andere Arten. Und da muss man sagen, dass dann tatsächlich das im globalen Süden stärker aktuell, das sind jetzt wirklich nur anfängliche Tendenzen, aber dass es da eigentlich schon sehr stark auch in die Richtung aufgenommen wurde mit sehr breit und gucken wirklich mehr, was sind jetzt bisher die unterliegenden Systemfehler, sage ich jetzt einfach mal. Das war spannend. Das hätte man jetzt eher zum Beispiel gedacht, weil es so ein amerikanisches und auch westliches Konzept ist, Verständnis, dass das dann so ein bisschen klarer was ist, was so der globale Norden dann irgendwie alles abhackt einfach. Und vor allem haben wir ja auch gerade schon gehört, selbst in Deutschland ist es natürlich eine große Ressourcenfrage, Kapazitätenfrage auch. Da könnte man natürlich dann auch wieder so spekulieren, dass halt von den finanziellen Ressourcen das dann halt anders aussieht im globalen Süden. Aber wie gesagt, es gab dann einfach viele, also wir haben es trotzdem auf jeden Fall definiert und dann vielleicht eben auch hier und da gesagt, was sie jetzt überhaupt dann umsetzen können, machen können. Darüber gab es dann auch viel Reflexion, aber allein, dass halt so eine Reflexion stattfindet, war natürlich spannend auf jeden Fall.
Also du hast jetzt gesagt, die Städte im globalen Süden haben wirklich diese Herausforderung ernst genommen, sich zu fragen, was sind eigentlich unsere Systemfehler, aber sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, eher recht stark auf so soziale Probleme abgestellt, also so informelle Siedlungen in Durban oder das Thema Chaos auf den Straßen oder die Leute machen zu viel Müll, ganz platt gesagt jetzt mal, so wie ich das verstanden habe. Wie haben die dann tatsächlich diesen Gedanken von Resilienz aufgegriffen und umgesetzt? Also wie wollen sie sozusagen mit ihren Schwächen umgehen?
Also wir schauen uns diese Dokumente nicht nur an, dass wir sie eben durchgehen, sondern wir haben auch ein Codiersystem entwickelt, wo man eben tatsächlich nach bestimmten Informationen dann ganz klar guckt. Und bei dem Codiersystem geht es auch darum, wie stellen Sie sich dann diese Umsetzung vor von Ihren Maßnahmen? Also was, glaube ich, ganz wichtig ist, das nochmal zu betonen, bei uns geht es wirklich in dem Projekt jetzt nicht darum, zu sehen, was setzen die jetzt wirklich um am Ende, weil da eigentlich auch schon die ganze Zeit klar war, also bei Städtenetzwerken, das ist ja, es wird auch viel umgesetzt, aber es wird auch viel, sagen wir mal, strategisch geplant, was dann nicht umgesetzt wird, sagen wir mal so. Und es geht schon auch viel in diesen Netzwerken auch noch mehr um, oder viel um andere Themen, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel das Voneinanderlernen, was Wolfgang schon vorhin meinte. Und halt dadurch, dass es auch einfach so eine freiwillige Initiative war, da muss man dann auch immer aufpassen, ne, mit der Umsetzung. Und dementsprechend haben wir halt diese Pläne viel mehr so gesehen, wie gesagt, was stellen die sich vor? Was würden die jetzt, so als wäre das so ein Dokument, wie die sich jetzt vorstellen, dass sie das so angehen würden? Und da müssen wir sagen, das war ganz spannend, weil da gab es eigentlich nicht so viele bisher. Also ich bin wirklich mal gespannt, was dann noch passiert, wenn wir mehr haben. Aber bei den bisher, es gab nicht so viele Unterschiede in der Herangehensweise, weil wir haben halt geguckt zum Beispiel, was bei den ganzen Maßnahmen, die dann definiert haben, die haben wir halt unter verschiedenen Lupen, sage ich mal, angeguckt. Da ging es dann zum Beispiel um, was ist der Inhalt? Da war dann ganz klar, dass bei den meisten Städten wirklich geht es gerade um die Wissensbasis mehr zu schaffen, diese Karten überhaupt herzustellen, von denen wir vorhin gesprochen haben, diese Risikokarten. Da muss man ja erstmal die ganzen Datenlage dazu haben. Und das ist dann eine große Sache. Es gibt aber nicht nur eben diesen Klimabereich, sondern eigentlich bei vielen Sachen irgendwie, weil das zum Beispiel ja informelle Siedlungen, dann muss man sich da irgendwie annähern, erstmal die Daten zu erheben oder überhaupt irgendwie erstmal zu wissen, wie stark ist dieser Sektor bei uns überhaupt zum Beispiel. Und das war irgendwie ganz stark, aber wir haben halt auch geguckt, machen die zum Beispiel was mit eben von anderen Städten lernen oder auch Experimente im Sinne von Pilotmaßnahmen, dass man was ausprobiert, was halt eigentlich sehr gesagt wird, eben bei für Resilienz ist dieses flexible etwas ausprobieren sehr wichtig in Städten. Das ist auch ein Thema, das man natürlich von verschiedenen Perspektiven sehen kann, aber danach haben wir auf jeden Fall geguckt und das war schon auch auf jeden Fall vorhanden und wie gesagt, kein großer Unterschied festgestellt aktuell. Das Einzige war wirklich, wo man aktuell feststellen konnte, es waren einfach mehr Maßnahmen, zum Beispiel in Rotterdam, als dann irgendwie in einer Stadt des globalen Südens, aber das ist dann natürlich auch ja, wieder so eine Ressourcengeschichte unter dem Gesichtspunkt verständlich. Und dementsprechend, also es gab viel die Richtung von dieses Umgehen mit Resilienz und eher dieses so im Prozess umgehen, sage ich mal, und eher dieses Reflektierte, das war sehr vorhanden bei allen Städten. Und wie gesagt, mit reflektiert meine ich jetzt eigentlich nur, dass man halt, um hier ein konkretes Beispiel zu nennen, die sollten halt, wir haben halt zum Beispiel auch geguckt bei ihren ganzen Maßnahmen, die sie machen, sie mussten ja ihre Schocks und Stressoren definieren, haben dann eigentlich die Maßnahmen wirklich mit diesen Schocks und Stressoren was zu tun gehabt zum Beispiel. Und das kam ziemlich stark raus und das fand ich interessant, weil das hatte ich früher bei anderen Studien über europäische Pläne zum Beispiel, war das oftmals gerade am Anfang ein großes Problem, dass man zwar auch dieses Ganze festgestellt hat, wie ist mein System, sage ich jetzt mal, irgendwie, wie sieht das aus? Und damals war es zum Beispiel Wasserqualitäten, um das jetzt mal so zu sagen, das ist ja sehr klar festzustellen oder klarer festzustellen. Und dann am Ende kam raus, ja, die meisten Maßnahmen waren dann gar nicht für die Wasserqualität, sondern wieder für einen anderen Bereich oder doch eher für Hochwasser oder sowas. Und dementsprechend haben wir das eben jetzt diesmal angeguckt. Und das kam eigentlich ziemlich stark raus, dass es wirklich auch im Zusammenhang stand halt mit den Schocks und Stressoren. Ja, und wie gesagt, das war damit gemeint mit diesem so reflektierteren Herangehensweise. Und das schien jetzt erstmal bei allen so.
Also so zumindest gedanklich war dieses Konzept, dass man sich über seine Stressoren Gedanken macht und dann überlegt, wo sind eigentlich unsere Schwächen und was können wir da tun, dass das gut umgesetzt wurde. Also in den vier Städten, die ihr euch angeguckt habt, sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden. Aber jetzt doch nochmal nachgehakt. Ich meine, das Thema Klimagefahren, Extremwetterereignisse, ich hätte jetzt gedacht, dass das wahrscheinlich ein sehr, sehr drängendes und sehr, sehr wichtiges Thema ist. Hat das überhaupt keine Rolle gespielt oder wie wichtig oder unwichtig war das im Vergleich?
Also es war eigentlich bei allen, außer bei Durban, wie gesagt, war es schon auf jeden Fall ein Thema und da waren ziemlich viele. Das ist ja so dieses Ding, es sind ja mit Klimawandelfolgen, es sind ja dann nicht nur ein einzelner Schock, sondern können ja mehrere sein. Und dementsprechend hatte man dann immer recht klassisch, wie jetzt beim Beispiel von Wolfgang vorhin oder was sie in ihrem Projekt haben, halt diese Fokussierung auf Starkregenereignisse und Hitzewellen. Das ist schon ein sehr sich durchziehendes Thema, sage ich jetzt mal so. Aber dann gibt es natürlich da dann in der Hinsicht ganz unterschiedliche andere Sachen, wie gesagt, wir haben vorhin mal kurz das mit den Bränden angesprochen oder was zum Beispiel halt eine andere Naturkatastrophe ist, die jetzt mal nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, aber mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen, sowas gibt es natürlich auch gerne mal. Und was es aber interessanterweise übrigens bei den vier Städten nicht gab, weil wir haben die halt, das habe ich jetzt noch gar nicht mit dazu gesagt, jetzt abgesehen von diesem Resilienzkonzept, was es da gab, haben wir jetzt aber wirklich auch sehr konkret darauf gesehen, wie diese Stressoren auch definiert sind oder allgemein so, ob es auch, also das ist bei uns eigentlich so die große Fragestellung mit resilient und nachhaltig, ob es das wirklich gleichzeitig war. Und da hat man dann zum Beispiel gesehen bei den Stressoren, obwohl auch die, also drei der Städte liegen auf jeden Fall am Meer und es war jetzt nichts groß mit irgendwie gucken, dass an Erosion verhindert oder halt irgendwas, was man lokal machen kann gegen Meeresspiegelanstieg. Also ich meine, man kann jetzt nicht, wie gesagt, den Meeresspiegelanstieg an sich aufhalten, aber es gibt natürlich bestimmte lokale Sachen und das war eigentlich ziemlich wenig vorhanden. Also es war wirklich eher, wenn es Klima war, was schon mehr oder ich sage jetzt mal Klima, Biodiversität, Großbereich so, dann waren es schon mehr diese ja, bestimmten akuten Schocks aus den Klimawandelfolgen, die man so kennt, würde ich jetzt behaupten, ja.
Und sind die, die Maßnahmen, die man sich dazu so ausdenkt, sind das auch überall die gleichen? Also solche Sachen wie Entsiegelung, Begrünung, die jetzt auch schon genannt wurden?
Also es war in die Richtung auf jeden Fall, was wir bisher spannend fanden und eigentlich erwartet hatten, weil das ist eigentlich so ein Trend in der Klimawandelanpassung, dass es viel durch Infrastrukturmaßnahmen auch gemacht wird oder halt, sagen wir so, dass irgendwie so im globalen Vergleichen bisher empirisch sich so zeigt, es wird viel über die technische Schiene gemacht, da meine ich zum Beispiel gegen Starkregen oder Hochwasser irgendwie sich ja, strukturell abzuschirmen, also dass man da irgendwas hat mit Hochwasserwänden oder sonstigen Sachen und das waren bisher jetzt so die empirischen Studien und jetzt ist bei dem aber bisher bei der Auswertung rausgekommen, dass das eigentlich bisher jetzt da nicht so einen starken Fokus hat zum Beispiel und dass es wirklich mehr in die Richtung war, also ganz klar auch mit Begrünung, das war ein sehr großer Punkt auf jeden Fall und abgesehen davon auch sehr viel so dieses ja, Informationen schaffen, Monitoring-Systeme überhaupt, das war was, was sehr ähnlich war. Je nachdem überhaupt erst schaffen oder wenn sie da sind, dann auch erweitern plus auch mehr an die Bevölkerung herantragen. Das war auf jeden Fall immer ein Punkt und ich denke, das wären die Hauptsachen gewesen auf jeden Fall.
Kann ich nochmal nachfragen, Ramallah? Das ist doch bestimmt ein interessanter Fall. Also ich frage mich, wie viel Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten die überhaupt haben.
Ja, genau deswegen haben wir sie auch mal mit reingenommen jetzt in der ersten Analyserunde, weil wir es auch sehr spannend fanden und vor allem sehr daran interessiert waren, wie das dann alles überhaupt dargestellt wird und so. Und ich meine, da ja wirklich auch viel mit, ich meine, die Wasserversorgung und auch Elektrizitätsversorgung zum Beispiel kommt größtenteils von außerhalb und da kann dann dementsprechend, denkt man so, man kann nicht viel gemacht werden, aber es war dann zum Beispiel spannend, dass gerade in dem Bereich dann sehr viel mit Regenwasser Auffang und Aufbereitung gemacht werden sollte und mit Solaranlagen zum Beispiel. Also dass dann trotz dieses sehr ja, beschränkten Umfeldes überhaupt oder der beschränkten Handlungsfähigkeit, sage ich es jetzt mal, wurde dann doch recht viel dann halt mit so ja, kleineren Maßnahmen oder wie soll man sagen, oder innovativeren Maßnahmen gearbeitet. Es wurde in der gesamten Strategie, die war komplett unpolitisch auf jeden Fall. Das ist aufgefallen, dass das nicht irgendwie als politischer Konflikt dargestellt wurde und das ist natürlich dann, oder beziehungsweise, dass immer sehr umgangen wurde mit den Beschreibungen, sagen wir jetzt mal so. Es gab keine verfänglichen ja, Formulierungen, kam uns jetzt vor. Aber gleichzeitig ist das natürlich dann auch so ein Beispiel dafür, dass natürlich das Konzept der Resilienz, das kann natürlich auch sehr unpolitisch verwendet werden. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Kritikpunkt an dem Konzept und auch die Gefahr ein bisschen davon, dass das eben am Ende alles sehr unpolitisch und im schlimmsten Falle sehr technisch gesehen wird. Irgendwie so, wir machen da was, wir haben da unsere Karten, das läuft, sagen wir mal so. Das ist natürlich, beschreibt nicht die grundlegenden Systemstressoren sind meistens sehr politisch, sagen wir mal so. Von daher, das ist natürlich auch eine große Kritik, die da rausgenommen ist und dementsprechend wäre es natürlich auch nochmal spannend zu sehen in Einzelfallstudien irgendwann, inwieweit ist dann auch wirklich zum Beispiel die Bevölkerung mit beteiligt worden oder inwieweit sind da wirklich Sichtweisen mit eingeflossen, weil natürlich ist das auch ganz wichtig, wer das definiert. Also das muss man natürlich auch sagen, wer das festlegt, dass das jetzt bei den Schocks ist wahrscheinlich bei bestimmten leichter, sagen wir mal so, die jetzt auch recht relativ objektiv festzulegen, aber gerade bei den Stressoren, da ist es natürlich ganz wichtig, wie gesagt, so dann kannst die einen sagen, das sind die Leute, die immer ihren Müll wegschmeißen, die anderen könnten natürlich sagen, naja, aber es gibt ja auch kein Müllsystem irgendwie oder also Aufbereitungssystem, Auffangsystem, also das ist natürlich dann dieses Politische, was auch oftmals, wie gesagt, ein Problem ist bei diesen Konzepten auf jeden Fall, dass sie da manchmal zu, vielleicht zu normativ positiv sind in dem Sinne.
Ich finde diese Unterscheidung zwischen einem politischen und einem unpolitischen Resilienzkonzept finde ich sehr interessant. Also was ich jetzt Elisa bei dir so rausgehört habe, war, man müsste auf jeden Fall ernsthaft die Bevölkerung beteiligen und wirklich auch die Leute, die von irgendwelchen Schadereignissen oder Problemen betroffen sind, die wirklich ernsthaft fragen, was ihre Wahrnehmung ist, wie sie die Probleme wahrnehmen. Wie würde denn ein politisches, ich übersetze es mal, politisch ist gut. Ja, also ein Resilienzkonzept ist dann gut, wenn es wirklich auch die politischen Ursachen, Hintergründe von Problemlagen ernst nimmt und die entsprechend auch adressiert. Wie würde denn jetzt ein gutes, gelungenes Resilienzkonzept aussehen? Könnt ihr das sagen?
Ich glaube, auf jeden Fall müsste es halt solche Stressoren, also ich gehe jetzt nur mal wieder auf die Stressoren, weil die, wie gesagt, finde ich ja die kompliziertere Art, es einzuschätzen. Es müssten zumindest die grundlegend dabei sein, die in der Mehrheit der Bevölkerung auf jeden Fall schon auch klar ist oder die definiert wird von denen. Weil ich meine, das es komplett zu schaffen, dass wirklich alles drin ist, halte ich oder sehe ich als sehr schwierig an, weil dann müsste man wirklich komplett, also es wäre wirklich eine Grund, das würde schon fast irgendwie psychoanalytisch vorgehen, auf jeden Fall das gesamte System einmal zu analysieren, auf jeden Fall. Dementsprechend, ich weiß nicht, inwiefern das alles möglich ist, aber ich denke, es müsste zumindest auf jeden Fall schon bestimmte Strömungen müssten drin sein, auf jeden Fall. Und ich glaube, was nur auch ganz wichtig ist, ist, die Schocks müssten schon auch, also es müsste schon auch ein bisschen geguckt werden, was ist extern und was ist intern. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass wir wirklich, oder wage ich mal jetzt einfach mal dran zu zweifeln, dass man wirklich so weit kommt, dass man sein ganzes System so reflektiert sehen kann, dass man da alle seine Stressoren irgendwie aufzählt, weil das also da muss man dann schon sehr, ja, es hat ja nicht nur was mit Reflexion zu tun, sondern es ist ja wieder ein Politikum, also das ist ja auch so der Punkt, alles, was man dann anspricht und aufdeckt, das ist dann natürlich auch so angesehen und dagegen muss man dann auch was machen oder wird zumindest gefordert. Dementsprechend, ich weiß nicht ganz genau, inwiefern das so ins Detail geht, aber ich denke schon, dass es zumindest möglich sein müsste, dann so Grundströmungen aufzunehmen, auf jeden Fall, die gerade irgendwie von der ganzen Stadtbevölkerung auch eher so angesehen werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, darf ich nochmal ein Beispiel nennen? Das ist jetzt natürlich nur ein hypothetisches Beispiel, aber wenn ich jetzt irgendwie wenn irgendwie in Berlin irgendwie da bei irgendwelchen Stressoren nichts mit dem Wohnungsmarkt zum Beispiel dabei wäre, dann würde ich zum Beispiel sagen, naja, das ist ja dann eher fragwürdig, wer, von wem das jetzt festgelegt wurde, sagen wir jetzt mal so. Also, aber klar, es ist trotzdem immer kompliziert. Das ist dann wiederum ein anderes Problem mit Partizipation. Wen beteiligt man dann und wer sagt dann da was? Also das ist natürlich das nächste Problem. Aber ich denke, was schon noch komplizierter ist, wäre das Gegenmodell und das Gegenmodell wäre halt top-down, von oben herab ist damit gemeint, festlegen zu lassen und von halt bestimmten Behörden, wo dann auch wieder die Frage ist, ist da ein integratives Konzept zum Beispiel dahinter? Da hätten wir dann wieder dieses mit, was wir vorhin schon gemeint haben, mit Klimaschutz, Klimaanpassung so integriert zu betrachten zum Beispiel. Von wem ist das eigentlich? Ja, genau. Also das stelle ich mir noch komplizierter vor. Es ist einfach ohne Input festzulegen, sagen wir so.
Wenn wir jetzt mal versuchen, den Bogen zu kriegen, ne? Also was ich vorhin gelernt habe, war, dieses offene Denken über Resilienz ist zum Beispiel in Deutschland ein kleines bisschen schwierig, weil hier sehr viel verregelt ist und weil die Ämter alle ihre Zuständigkeiten haben und auch weil es für einzelne Bereiche auch schon eine, wie soll ich sagen, etablierte Förderlandschaft gibt. Aber gibt es denn jetzt aus diesem offenen Denken über Resilienz, gäbe es da was wir jetzt wirklich lernen könnten? Wir können auch direkt sagen, hier in Berlin zum Beispiel oder in Berlin-Brandenburg. Seht ihr da Potenziale, Dinge, die irgendwie nochmal die Diskussion öffnen könnten, die uns wirklich Möglichkeiten eröffnen würden, sinnvoll über Resilienz nachzudenken? Also so, steckt da für euch was drin, was uns weiterbringen würde?
Ich glaube, ich steige erst nochmal ein. Ich finde dieses breite Verständnis, dass man wirklich auf verschiedene Arten von Schocks und Stressoren gemeinsam denkt und dass so ein gesamteinheitlicheres, nee, Entschuldigung, das ist nicht das Wort, gesamtsystemisches, einmal Analysearbeit macht, das finde ich sehr gut, oder das finde ich zumindest etwas, das so eine gute Richtung vorgibt, weil es ist tatsächlich auch gerade in Deutschland, nicht nur hier, sondern auch allgemein halt sehr stark, dass ja so eine Silo-Politik wird betrieben von den verschiedenen Politikfeldern, Bereichen, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich schwierig, wenn es tatsächlich um so Vorbereitung geht und Antizipation von bestimmten Ereignissen. Und dementsprechend das so gesamtheitlich zu sehen, das oder zumindest so im Hintergrund zu haben, ob das dann, wie gesagt, so wirklich 100% geht in der Praxis. Das ist nochmal so eine andere, oder sei nochmal dahingestellt, aber ich glaube, es ist zumindest ein sehr guter Ansatz, schon mal in diesen Bereichen sich zu koordinieren, wie auch von Wolfgang meinte, man muss jetzt nicht vielleicht den ganzen Plan gleich alles gemeinsam schreiben, aber zumindest, dass es so eine institutioneller Austausch gibt zwischen bestimmten Behörden und auch einfach das mit nochmal Input vielleicht auch von der Bevölkerung zu holen. Das finde ich so zwei Sachen, die wahrscheinlich sehr lehrreich sind oder wahrscheinlich gute Impulse sind auf jeden Fall für die Stadtplanung.
Also ich finde, ob man das Konzept jetzt benutzt oder nicht, der Ansatz, der dahinter steckt, ist, denke ich, sehr relevant für den OB oder also die Person, die wirklich in der Stadt den Überblick behalten muss. Was jetzt nicht heißt, dass das alles in einem Amt sein soll. Das könnte man sich ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das geht. Aber dieser Denkansatz, dass man wirklich möglichst breit die Schocks und Stressoren sieht, weil die ja auch irgendwo miteinander zusammenhängen. Also das heißt, wenn man jetzt Resilienz zum Beispiel nur auf einen Bereich überträgt, dann kann das auch problematisch werden. Also als Beispiel, wenn ich jetzt als Stadt eine Wirtschaftsstruktur habe, die super einseitig auf einen Zweig ausgerichtet ist, dann ist die nicht resilient, weil dann könnte ein Schock kommen und dann ist auf einmal, ja, dann hat man ein Riesenproblem. Und dann würden vielleicht auch alle anderen Pläne hinsichtlich zu mehr Resilienz zusammenbrechen, weil dann ist kein Geld mehr da, etc. Also man muss schon irgendwo die wichtigsten Stressoren und Schocks kennen und zusammendenken. Also das, ich glaube, dieser Denkansatz, und ich glaube ehrlich gesagt, das machen auch viele OBs und auch international die Leute in den Stadtspitzen. Ob sie das jetzt Resilienz nennen oder nicht, aber dieser Grundansatz, das ist ja eigentlich auch das, was man wahrscheinlich erwartet von OBs.
Ach, und ich wollte noch eine Sache hinzufügen, was ich auch ganz gut finde, ist der, im Grunde genommen sagt es ja eigentlich nur, dass man auch halt, es ist ein Umgang mit Unsicherheiten, aber wenn man eben dieses Konzept nicht so sieht, dass es so technisch ist und man das wirklich alles so ins Detail vorplanen kann, sondern eher wie so ein Vorbereitungskonzept im Sinne von, es gibt Unsicherheit, es wird die auch immer geben und das finden wir natürlich alle sehr, das ist wahrscheinlich so eine Sache, mit der Menschen sehr schwer klarkommen auf jeden Fall, aber und dementsprechend ist es aber nur so eine Möglichkeit, darüber halt nachzudenken und das finde ich irgendwie sehr gut. Wie gesagt, wenn man das nicht zu übertreibt und dann denkt, damit kann man alle Unsicherheiten ausmerzen, das ist aber glaube ich eben auch nicht der Hintergrund, sondern es ist eher, also vor allem jetzt in den aktuelleren Versionen würde ich sagen, so dieses mit der Unsicherheit leben einfach. Das und ich meine, das haben wir jetzt gesehen im letzten Jahr. Also das müssen wir tatsächlich, oder das ist halt eine Sache, die eben immer sein kann. Und so ist es eher so dieses, ich glaube, es ist eher so eine Art des darüber Nachdenkens. Dafür finde ich es gut.
Ja, ich denke, das haben wir in letzter Zeit eindrücklich erlebt, dass wir irgendwie mit Unsicherheit leben müssen. Also ich habe jetzt wirklich sehr viel gelernt über Resilienz, was es heißen kann und was so auch die Fallstricke in der Anwendung des Konzepts sind und dass es eben auch, dass es nochmal deutlich drüber hinausgeht, einfach technisch darauf vorbereitet zu sein, dass ein Starkregen kommt. Ja. Vielen Dank euch. Es war ein für mich sehr erhellendes Gespräch. Vielen Dank an Dr. Elisa Kochskämper.
Ja, danke dir. Das war sehr schön.
Ja, vielen Dank auch an Dr. Wolfgang Haupt. für dieses Gespräch. Wir melden uns mit der nächsten Podcast-Episode auf jeden Fall wieder nach dem Sommer. Bis dahin sehr vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.